Ich lese uns den Predigttext aus Lukas 6, die Verse 36 und 37. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Treuer Gott, wir preisen dich für dein Wort, das du uns schenkst. Und danke, dass du aus deinem Wort immer wieder neu zu uns redest. Und das lass auch jetzt geschehen. Sprich zu uns. Sprich uns an. Ermahne uns, tröste uns, sage das, was jeder Einzelne von uns jetzt braucht. Dein Wort ist lebendig und lass es durch die Predigt jetzt für uns auch so lebendig werden, dass es uns verändert. Amen.
Der Abschluss des Jahresrückblicks war tatsächlich eine Überraschung. Vielen Dank für die freundlichen Worte. Darüber habe ich mich, und ich nehme mal an, ich sage das mal mit für unsere Mitbrüder im Ältestenkreis und Pastoren und für alle, die jetzt hier in Entscheidungen stehen und Verantwortung übernehmen. Vielen, vielen Dank für diese Dankesworte. Das hat sehr berührt und macht mir meinen Start kaputt in die Predigt. Ich wollte nämlich eigentlich sagen, ich starte mit den gleichen Worten wie im vergangenen Jahr. Das habe ich nun nicht getan, starte aber jetzt damit. Also ich wünsche allen ein gesegnetes neues Jahr 2021, dass ihr erleben könnt, wie ihr an der Hand Gottes geht und wie ihr unter seinem Schutz und Segen steht. Das wünsche ich uns, die wir hier zusammen sind. Das wünsche ich denen, die jetzt am Bildschirm sitzen, und auch euch ein gesegnetes neues Jahr. Wenn wir an das alte Jahr zurückdenken, dann hat vermutlich keiner gedacht, wenn wir so auf das neue Jahr geschaut haben, letztes Jahr, dass uns dieses Jahr, also dieses Jahr 2020, so in Erinnerung bleiben wird und dass es in dieser Weise in die Geschichtsbücher eingehen wird. Wer hätte schon gedacht, dass ein kleiner Virus die Welt so auf den Kopf stellt und dass das auch bis in unsere Bezüge hinein gilt? Also theoretisch kann man da ja mit rechnen, dass es ein Virus gibt und dass so die potenzielle Gefahr einer Pandemie besteht. Darüber hat sich der ein oder andere vielleicht vorab schon mal Gedanken gemacht. Aber dass das uns betrifft und dass das im Jahr 2020 kommen wird, da hat keiner mit gerechnet. Und wir sind letztes Jahr mit einem Bibelwort in das Jahr gestartet, mit der Jahreslosung aus Markus 9, Vers 24. Und da sagt eben ein Vater im Gespräch zu Jesus: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist ein Gebetswunsch. Der Gebetswunsch eines Mannes, der erlebt, die Jünger, die er um Hilfe gebeten hat, die können ihm einfach nicht helfen. Und so wendet er sich an Jesus und bittet ihn um Erbarmen. Sein Sohn ist schwer krank und er braucht Hilfe. Und dieses Bibelwort hat gezeigt, dass dieser Mann an seine Grenzen gestoßen ist, an Grenzen seines Glaubens und an die Grenze seines Lebens. Und deswegen geht er zu Jesus. Und so haben wir das vergangene Jahr auch erlebt. Wir sind an Grenzen gestoßen, uns sind Grenzen aufgezeigt worden. Und so konnten wir ganz gut in das Gebet dieses Mannes einsteigen und konnten mitbeten: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. In diesem Gebetswunsch wird aber auch deutlich, wir sind auf dem Weg. Wir sind in einem Entwicklungsraum, da darf noch etwas werden. Wir müssen noch nicht fertig sein. Und wir dürfen das in Anspruch nehmen, dass dieser Glaube wächst, dass wir da hineinwachsen. Und Gott will uns an die Hand nehmen. Und wir haben das nötig, und als Glaubende konnten wir eben sagen: Gott, hilf. Hilf meinem Unglauben. Ich möchte ja. Für das Jahr 2021, das neue Jahr, in dem wir jetzt stehen, gibt es auch ein Bibelwort, das wir mitnehmen können und dürfen. Und das wir nun heute, aber vielleicht auch in den nächsten Wochen dann durchbuchstabieren und uns fragen: Was bedeutet das für uns? In Lukas 6 steht ein Jesuswort, Lukas 6, Vers 36, wir haben das gerade vom Stefan schon gehört: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Dieses Bibelwort kommt aber sehr viel bestimmter daher, sehr viel fordernder. Das ist ein Appell, das ist ein Aufruf. Jesus fordert seine Jünger zu einem bestimmten Lebenswandel auf und dann wählt er sogar eine Bezugsgröße. Er verweist nämlich auf Gott, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Wenn ich so ein Bibelwort höre, dann setze ich mich erstmal gerade hin. Und dann frage ich mich, wie soll ich denn diesem Anspruch gerecht werden? Wie soll das denn gehen? Dieses Idealbild Gott, seid barmherzig, wie Gott barmherzig ist. Das hört sich doch nach Überforderung an. Auch nach Scheitern, nach Frustration. Das hört sich so an wie die Neujahrsvorsätze, die aber bei vielen ja die erste Januarwoche nicht überleben. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Lasst uns mal auf den Weg gehen, uns auf den Weg machen und dem nachdenken, was Jesus uns für das neue Jahr mitgeben will. Ein erster Gedanke dazu, Barmherzigkeit, was ist das eigentlich? Wir nähern uns mal zunächst dem deutschen Begriff. Wikipedia schreibt, die Barmherzigkeit ist eine Eigenschaft des menschlichen Charakters. Eine barmherzige Person öffnet ihr Herz fremder Not und nimmt sich ihrer mildtätig an. Nach dieser Definition ist Barmherzigkeit eine Charaktereigenschaft, die sich im Umgang mit anderen Menschen zeigt. Und dieses deutsche Wort Barmherzigkeit hat vermutlich, so ganz klar ist das nicht, aber vermutlich seine Anlehnung an das lateinische Wort Misericordias. Misery, arm, elend, cordia, Herz. Also dem Armen sein Herz geben. Aus diesen beiden Begriffen, arm, elend und Herz, ist dann unser deutsches barmherzig geworden. Dem Armen sein Herz schenken. Nun fallen uns sicher ganz viele Begegnungen und Begebenheiten ein, wo wir an barmherzige Menschen denken. Also als erstes fällt mir der barmherzige Samariter aus der Bibel ein. Dann habe ich zum Beispiel an den St. Martin gedacht. St. Martin, ein Mann aus dem 4. Jahrhundert, ein römischer Soldat, der auf seinem Pferd reitet, zu einem hier hungrigen, frierenden Mann kommt und er nimmt sein Schwert, zerteilt diesen Mantel mit einer ja barmherzigen Aktion und gibt diesem armen Bettler diesen Mantel und ja bis in unsere Tage hinein wird am 11. November gibt es diese Laternenumzüge zu St. Martin. Und ich denke an einen Mann unserer Tage, an den Pastor Bernd Siegelkopf aus Berlin, der vor 25 Jahren dort, oder 1995, vor 26 Jahren oder so, die Arche in Berlin gegründet hat und sich dort um benachteiligte Kinder und Jugendliche kümmert. Und das ist ein Vorbild geworden für viele, viele Archen innerhalb Deutschlands, wo Kinder, Jugendliche kostenloses Mittagessen bekommen, wo sie Hausaufgabenhilfe bekommen, wo ihnen Freizeitangebote gemacht werden. Oder ich denke an unsere Missionare Axel und Gundula Vesti in Brasilien, die in ähnlicher Weise sich um die benachteiligten Kinder und Jugendliche in ihrem Umfeld kümmern und ihnen ja eine Perspektive schenken. Und sicher gibt es viele, viele andere Menschen und Gegebenheiten, die euch jetzt auch einfallen, wo ihr barmherzige Menschen kennt, die ja ihr Herz öffnen, die sich die Not zu Herzen gehen lassen, wo das aus diese Not vom Kopf ins Herz und dann in Fuß und Hände rutscht und wo man Menschen hilft. Wenn wir über Barmherzigkeit nachdenken, dann fallen mir aber auch Gegenbeispiele ein, wo Menschen kalt und herzlos und brutal miteinander umgehen. Und auch da könnten wir ganz leicht Beispiele anführen. Das menschliche Herz ist also zu beiden Verhaltensweisen imstande. Auf der einen Seite kann es sehr barmherzig, gütig, gnädig und zugewandt sein, aber es kann auch kalt und unbarmherzig und abgrundtief böse und rücksichtslos sein. Wenn in der Bibel von Gottes Barmherzigkeit gesprochen wird, dann ist damit zunächst mal ein zentrales Wesensmerkmal Gottes gemeint. Wir lesen von Gottes Güte, von seiner Gnade, von seiner Treue, von seiner Barmherzigkeit. Und diese Barmherzigkeit Gottes ist die Lebensgrundlage, auf der wir leben können. Und davon ist gleich noch zu reden, wird gleich noch zu reden sein. Jetzt aber müssen wir uns klar machen, dass dieses Wort von der Jahreslosung ja in einen bestimmten Zusammenhang hineingesprochen wurde. Jesus hat seine 12 Jünger berufen und hat sie dann erst einmal mitgenommen, um ihnen eine Lehrunterweisung zu geben. Und das finden wir dann in Lukas 6 in der sogenannten Feldrede. Die Feldrede hat ja Ähnlichkeiten zur sogenannten Bergpredigt, Matthäus-Evangelium, Kapitel 5 bis 7, also viel länger als diese Feldrede. Und dort in dieser Feldrede Lukas 6 mittendrin steht unsere Jahreslosung: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und nun kann man dieses Wort von der Barmherzigkeit aus dem Zusammenhang heraus einmal rückblickend lesen. Da spricht Jesus zuvor von der Feindesliebe. Oder aber man schaut nach vorne. Und so möchte ich das machen und auf den Vers 37 und dann auch Vers 38 schauen. Deswegen ein zweiter Gedanke: Barmherzigkeit, was wir lassen sollen. Denn so legt Jesus in diesem Zusammenhang Barmherzigkeit aus. In Vers 37 heißt es dann: Richtet nicht, so werdet auch ihr nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet auch ihr nicht verdammt. Jesus gibt also zwei ganz konkrete Anweisungen, was wir unterlassen sollen, damit wir Barmherzigkeit erweisen. Nicht richten, nicht verdammen. Das ist ein ernstes Wort und ich fühle mich ertappt, weil ich merke, wie schnell das bei mir geht. Wie schnell es mir passiert, dass ich eben doch ein Urteil über andere spreche. Das gilt im persönlichen Miteinander, in der Familie, unter Freunden, im Zusammenhang der Gemeinde. Das gilt aber natürlich auch für unser gesellschaftliches Umfeld. Das gilt, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die Entscheidungen fällen, im Hinblick auf die Regierung, im Hinblick auf Chefs, im Hinblick auf Lehrer, im Hinblick auf Dozenten, eben im Hinblick auf Menschen, die nun in der Verantwortung stehen, Entscheidungen zu treffen. Und nun geht es dabei Jesus nicht darum zu sagen, es werden keine Fehler gemacht. Natürlich werden Fehler gemacht, natürlich passieren Fehler. Und es geht auch nicht darum, dass Jesus sagt, diese Fehler dürften nicht beim Namen genannt werden. Im Gegenteil, Fehler müssen markiert werden. Man muss darüber reden, damit es eben beim nächsten Mal nicht nochmal passiert. Jesus geht es vielmehr um die Art und Weise der Kritik. Es geht um eine innere Haltung, es geht um eine Einstellung. Es geht darum, wie sehe ich den anderen? Bin ich ihm zunächst einmal wohlwollend gegenüber eingestellt oder bin ich auf der Suche nach dem Haar in der Suppe? Will ich die Kritik unbedingt anbringen? Mal wieder typisch, dass der oder die so reagiert. Jesus will nicht, dass alles kritiklos hingenommen wird. Das hat Jesus auch nicht gemacht. Er hat sehr wohl auch den Finger in die Wunde gelegt. Er hat Schuld und Sünde beim Namen genannt. Er hat Menschen damit konfrontiert. Aber Jesus wendet sich mit diesem Wort an Menschen, die nicht nur beurteilen, sondern die verurteilen wollen. Jesus wendet sich an Menschen, die mit ihrer Kritik niederreißen, die mit ihrer Kritik Menschen ja verletzen wollen, die sich arrogant über andere erheben und auf sie herabschauen. Warum sagt Jesus dieses Bibelwort? Wir dürfen es uns eben nicht anmaßen, uns über andere zu stellen. Ich darf meine Meinung nicht absolut setzen. Ich darf mich nicht für etwas Besseres halten. Und die große Frage ist, mit welcher Fehlerfreundlichkeit gehen wir in das nächste Jahr? Wie gehen wir miteinander um, wenn wir einen Fehler beim anderen entdecken? Werden wir ihm diesen Fehler unter die Nase reiben? Werden wir darauf rumreiten? Oder können wir auch mal barmherzig sein und eben ja den Fehler nicht ausschlachten? Ich glaube, wir werden im nächsten Jahr viele Gelegenheiten bekommen, einander mit Liebe und Barmherzigkeit zu begegnen. Und das fängt in der Familie an und es zieht dann von dort aus seine Kreise. Jesus sagt, so wie du andere beurteilst, fällt dieses Urteil auf dich selbst zurück. Wenn du andere verurteilst und verdammst, dann wird Gott eben genau diesen Maßstab auch bei dir selbst anlegen. Nun ist ja die Frage, dürfen wir überhaupt Kritik üben? Wäre es nicht ein Gebot der Barmherzigkeit, über alles den Mantel des Schweigens zu legen und vor der eigenen Türe zu kehren? Oder so, wie es dann im weiteren Verlauf der Verse heißt, dass wir uns lieber um den Balken im eigenen Auge kümmern, bevor wir den Splitter im Auge des anderen ansprechen. Ich glaube, es geht nicht darum, zu allem zu schweigen. Das hat Jesus nicht gemacht. Wie gesagt, Jesus nimmt Sünde sehr ernst. Er hat Menschen konfrontiert und ist nicht leichtfertig darüber hinweggegangen. Und es wäre ja auch total unvernünftig, das zu tun. Beispiel Arzt, Beispiel Zahnarzt. Natürlich kann eine Behandlung schmerzhaft sein, aber sie hinauszuschieben oder ganz sein zu lassen, wäre ja total unvernünftig. Der Schaden wird nur größer. Und deshalb mutet Jesus zum Beispiel seinem Jünger und ja, Freund Petrus die ganz unangenehme Frage zu, ob er ihn denn lieb habe. Dreimal fragt Jesus. Und Jesus spielt auf eine Begegnung an, die noch vor der Kreuzigung stattgefunden hat. Als Petrus nämlich sagt, diesen Jesus, den kenne ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Und er verleugnet Jesus, obwohl er seinen Mund vorher so vollgenommen hat. Jesus spricht dieses Versagen an, weil er Petrus die Chance zur Umkehr gibt. Gerade darin besteht der Akt der Barmherzigkeit, jemanden mit seiner Schuld und seinem Versagen nicht allein zu lassen. Also es geht nicht darum, über allem zu schweigen. Es kommt auf die Art und Weise an, ob wir einander die Hand reichen, ob wir aufrichten, anstatt anzuklagen und zu verurteilen. So gehen wir barmherzig in das nächste Jahr. Verdammt nicht und urteilt nicht. So sind zwei Anweisungen, was wir lassen sollen im nächsten Jahr. Jesus gibt uns aber nun auch eine Anweisung, was wir stattdessen tun sollen. In Vers 37 und ich nehme den Vers 38 noch dazu, da heißt es dann, vergebt, so wird euch vergeben, gebt, so wird euch ein gegeben, ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Und wieder gibt es hier zwei Anweisungen, was die Jünger Jesu tun sollen. Sie sollen auf der einen Seite vergeben, wo Menschen an ihnen schuldig geworden sind, und sie sollen geben von dem, was Gott ihnen geschenkt hat. Unser Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der hat im April auf einer Pressekonferenz schon einmal gesagt, wir werden miteinander in ein paar Monaten viel verzeihen müssen. Jetzt sind diese paar Monate rum und in einem Interview in der Wochenzeitung Die Zeit hat er jetzt eben auf diese vergangenen Monate geschaut und hat gesagt, natürlich sind da Fehler passiert und natürlich macht man nicht alles richtig. Aber es kann nur weitergehen, wenn wir einander die Hand reichen, wenn wir einander verzeihen, wenn wir einander vergeben. Und das klingt in der Theorie so gut und so richtig und ist es auch. Aber Vergebung wird ja dann kompliziert, wenn wir selbst betroffen sind, wenn uns Schaden zugefügt wurde, wenn unsere Ehre verletzt wurde. Dann kann es so unendlich schwer sein, einander die Hand zu reichen. In unserer Predigtreihe zum Epheserbrief hat Thorsten Frommer vor einigen Wochen am 8. November über das Thema Vergebung gepredigt. Und vielleicht wäre es nochmal dran, diese Predigt nochmal sich anzuhören. Thorsten ist auf das Gleichnis aus Matthäus 18 eingegangen und in diesem Gleichnis wird von einem König erzählt, der seinem Knecht eine Millionenschuld erlässt. Dieser König kommt ja für diesen Betrag selbst auf. Er begleicht diese Schuld. Und nun wäre es an diesem Knecht gewesen, einen viel kleineren Betrag, einen verschwindend kleinen Betrag, seinem Mitknecht zu erlassen. Aber hier wird auf Heller und Pfennig abgerechnet, erbarmungslos und grausam. Und dann bekommt er die Quittung, nämlich der König nimmt sein gnädiges Handeln zurück. Jesus erzählt diese Geschichte, dieses Gleichnis, dass wir erlebte Vergebung an andere weitergeben. Wir sollen und dürfen das Geschenk der Vergebung nicht nur für uns selbst behalten. Wir müssen uns die Barmherzigkeit und die Vergebung und die Liebe Gottes nicht verdienen. Wir bekommen sie geschenkt. Aber wir können sie aufs Spiel setzen. Wir können die Barmherzigkeit Gottes aufs Spiel setzen, wenn wir uns selbst unbarmherzig anderen gegenüber zeigen. Vergebt, so wird euch vergeben. Und dann fordert Jesus seine Jünger auf, großzügig zu handeln, großzügig zu geben, großzügig andere zu beschenken. Gebt, so wird euch gegeben. Und ich werde erinnert an Paulus, der im 2. Korintherbrief diesen Gedanken aufgreift. 2. Korinther 9, Vers 6 sagt Paulus, denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Das Bild vom Säen und Ernten, das erschließt sich einem ja sehr schnell. Wir können keine Ernte einfahren, wenn wir nicht zuvor gesät haben. Das eine hängt mit dem anderen zusammen. In unserer Existenz als Jesus-Nachfolger sind wir sozusagen Sämänner. Wir streuen den Samen aus, dass wir dann eine Frucht ja einfahren können, dass wir eine Ernte einfahren können. Das ist der Weg der Nachfolge. In diesen Dienst hat Gott uns gestellt. Und was sät nun ein Jesus-Nachfolger aus? Hier im Zusammenhang vom 2. Korintherbrief, da geht es um eine Geldsammlung. Paulus fordert die Gemeinde auf, Geld einzusammeln für die Gemeinde in Jerusalem. Ich glaube aber, dass man den Bogen viel weiter spannen kann. Es geht eben nicht nur um Geld. Wir säen, indem wir uns Zeit für Menschen nehmen und uns für sie einsetzen. Wir säen, indem wir einen Besuch machen, im Moment auf Abstand, aber trotzdem können wir ja Menschen begegnen. Wir säen, indem wir Kontakt halten und zum Telefonhörer greifen. Wir säen, indem wir ein Gebet für Menschen sprechen. Wir säen, indem wir unsere Gaben, unsere Kreativität, unsere Möglichkeiten in die Gemeinde einbringen und dort zur Verfügung stellen. Wir säen, indem wir ein Zeugnis geben am Arbeitsplatz, indem wir Jesus bezeugen. Wir säen, indem wir unsere Kinder im Glauben erziehen. Wir säen, indem wir unsere alten, kranken Eltern pflegen und ihnen unsere Liebe und Barmherzigkeit zeigen. Das ist unser Dienst für Gott. So sieht gelebte Barmherzigkeit aus. Wir geben sozusagen von dem Reichtum, der uns geschenkt wurde, geben wir zurück, geben wir ab. Wir stellen es Gott zur Verfügung. Wir sagen ihm, lass du daraus Frucht wachsen. Und dann wird Gott nicht kleinlich sein, wenn er uns beschenkt und wenn er uns segnet. Wie sieht Barmherzigkeit aus? Wir sollen das eine lassen und das andere tun. Wir sollen es lassen, andere zu verurteilen und zu verdammen. Stattdessen sollen wir vergeben, Menschen loslassen, sie nicht bei ihrer Schuld, auf ihre Schuld verhaften und auf der anderen Seite von unserem Überfluss an andere weitergeben. Nun hört sich das Ganze für mich immer noch nach Anstrengung und Überforderung an und deswegen erlaube ich mir einen vierten Gedanken. Barmherzigkeit aus der Quelle schöpfen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das macht ja den Eindruck, dass Barmherzigkeit, so wie das hier steht, eine Frage des Willens und der Entscheidung ist. Das hört sich nach tugendhaftem Verhalten an. Das hört sich für mich auch ein bisschen nach dem moralischen Zeigefinger an. Nach diesem, jetzt strengt euch mal an, jetzt gebt euch mal Mühe. Und ich finde, der Verweis auf Gott macht es im ersten Moment, auf den ersten Blick nicht besser. Wie sollen wir denn jemals göttliche Barmherzigkeit erreichen? Wie gerade schon gesagt, zuvor der Gedanke, wie sollen wir göttliche Barmherzigkeit erreichen, das ist ja ein Unterfangen, was zum Scheitern verurteilt ist. Deshalb müssen wir uns klar machen, die Barmherzigkeit Gottes, von der hier gesprochen ist, das ist nicht die Referenzgröße, die wir uns nun zum Vorbild nehmen müssen. Es ist vielmehr die Voraussetzung, es ist die Grundlage. Gott schafft die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt barmherzig sein können. Barmherzigkeit ist, wie eben schon mal gesagt, eine Eigenschaft Gottes, ein Wesensmerkmal. Und es wird an vielen Stellen im Alten Testament, an ganz vielen Stellen, zum Beispiel in den Psalmen davon gesprochen, dass Gott barmherzig, gnädig, geduldig und von großer Gnade und Treue ist. Oder so steht es auch im 2. Buch Mose, so habe ich es hier gerade zitiert. Gott hat seinem Volk immer wieder Barmherzigkeit gezeigt, obwohl sie sich unzählige Male von ihm abgewandt haben, obwohl sie seine Liebe mit Füßen getreten haben. Gott hat sich nicht abgewandt. Gott hat sich immer wieder neu in Liebe ihnen gezeigt. Und so leben auch wir von der Barmherzigkeit Gottes. Und am deutlichsten zeigt sich die Barmherzigkeit Gottes in seinem Sohn Jesus Christus. Gott sah den erbärmlichen Zustand dieser Welt. Er sah das Leid und das Elend und deshalb schickt er seinen Sohn, damit dieser erbärmliche Zustand ein Ende findet. Gott sah auch unsere persönliche Schuld. Er sah unsere Auflehnung, unsere Unbarmherzigkeit, unseren Egoismus und unsere Rücksichtslosigkeit. Wir alle stehen in Gottes Schuld, ohne Ausnahme. Daran lässt die Bibel keinen Zweifel und sie lässt auch keinen Zweifel daran, dass wir diese Schuld nicht ausgleichen können. Wir haben keine Chance. Da gibt es nichts, was wir jetzt in die Waagschale werfen könnten, um einen Ausgleich zu schaffen. Das alles ist zum Scheitern verurteilt. Und aus diesem Grund ist Gott in seinem Sohn Jesus Christus in die Welt gekommen. An Weihnachten haben wir ja dieses unglaubliche Wunder der Menschwerdung Gottes gefeiert. Gott kommt in Jesus in unsere Welt, um unsere Schuld auszugleichen. Egal wie schwer die Schuld auch wiegt, Jesus gleicht unsere Schuld aus. Und so kommen wir mit Gott wieder ins Reine. Darin wird die Barmherzigkeit Gottes deutlich. Wenn wir also aufgefordert werden, barmherzig zu leben, dann müssen wir zunächst einmal die Barmherzigkeit Gottes selbst erfahren haben. Wir müssen uns an diese Quelle der Barmherzigkeit anschließen. Wir müssen Gottes Gnade und Liebe in unserem Leben erfahren haben. Wir müssen uns ja eben unter diese oder Anschluss an diese Quelle haben. Erst dann können wir uns auf den Weg machen, Barmherzigkeit weiterzugeben. Erst dann können wir uns sozusagen in diesen Prozess der Umgestaltung hineingeben. Alles andere wäre Kampf und Krampf und ja auch vergebliche Liebesmühe. Wenn wir aber aus dieser göttlichen Quelle schöpfen, dann kann es gelingen, dass wir mehr und mehr im nächsten Jahr zu einer barmherzigen Person werden, wie Jesus sich das vorgestellt hat. Er fordert auf, werdet, wachst dort hinein in diese Barmherzigkeit. Die Voraussetzung ist, dass wir Anschluss an die Quelle Gottes haben. Wir werden auch im kommenden Jahr uns wieder über Unzulänglichkeiten von anderen Menschen aufregen. Und den einen oder anderen möchten wir vielleicht zum Mond schießen. Dann dürfen wir uns daran erinnern, dass Gott uns gegenüber barmherzig, gnädig und geduldig verhält. Gottes Geduldsfaden ist mit uns noch nicht am Ende. Und dann können auch wir gnädig und barmherzig mit anderen Menschen umgehen. Und zwar auch mit denen, die uns so mächtig auf den Geist gehen. Wir werden im kommenden Jahr wieder enttäuscht werden, verletzt werden. Menschen werden an uns schuldig. Das wird passieren, das wird passieren. Sie werden sich ungerecht und gemein uns gegenüber verhalten. Und wenn dann der Groll aufsteigt und die Wut und wenn wir am liebsten mit eigener Münze heimzahlen möchten, dann dürfen wir uns daran erinnern, dass unsere Schuld komplett bezahlt wurde. Gott liebt uns so sehr, dass er seinen einzigen Sohn für uns gibt. Und dann können wir barmherzig mit denen umgehen, die an uns schuldig geworden sind. Und wenn wir im kommenden Jahr Angst haben, dass wir selbst zu kurz kommen, wenn wir irgendwie raffgierig alles zusammenhalten wollen, dann können wir uns daran erinnern, dass wir überreich beschenkt sind, dass Gott es gut mit uns meint. Und wenn wir dann, anstatt zu halten, zu behalten, weitergeben, dann können wir erfahren, wie Gottes Segen in unser Leben hineinkommt. In diesem Sinn wünsche ich uns allen ein gesegnetes neues Jahr 2021. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, du hast deinen Jüngern damals und uns heute ein anspruchsvolles Wort mit auf den Weg gegeben, nämlich barmherzig zu sein. Und uns ist so klar, dass das nur gelingen kann, wenn du uns dabei hilfst, wenn du uns an die Hand nimmst. Danke, dass du dich uns gegenüber barmherzig verhältst und dass wir von dieser Barmherzigkeit leben und dass wir aus dieser Quelle heraus dann Barmherzigkeit weitergeben können. Und Herr, wenn uns das wegrutscht und wenn wir das aus dem Blick verlieren, dann lenke unsere Blicke darauf, auf dich, aufs Kreuz, wie du uns voller Liebe anschaust, wie du uns Barmherzigkeit schenkst, und lass uns dann daraus Barmherzigkeit an andere weitergeben. Amen.